Hallo und herzlich willkommen. Du hörst gleich eine Predigt der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde in Erding. Mehr Informationen zu unserer Gemeinde findest du unter www.efg-erding.de.
Ich habe in meiner persönlichen Bibellese mir immer die Jahreslosung natürlich zu Anfang des Jahres vorgenommen, habe darüber gepredigt. Und wenn das Jahr so ins Land geht, dann überlegt man sich manchmal, war das jetzt die Jahreslosung von diesem oder letztem Jahr? Und deshalb ist in meinem persönlichen Bibelleseplan auch immer zur Hälfte die Jahreslosung nochmal drin. Also wenn das Jahr irgendwie so Ende Juni rückt, dann taucht in meinem Bibelleseplan die Jahreslosung nochmal auf. Und ich habe sie uns deshalb heute mitgebracht, weil sie mich nochmal berührt hat in einer ganz besonderen Art und Weise. Und möge Gott uns das schenken durch seinen Geist, dass wir heute nochmal ihn in den Blick nehmen können, weil die Jahreslosung wurde ja ganz oft mit der Sturmstillung in Verbindung gebracht. Vielleicht hast du zu Hause auch einen Kalender oder eine Karte mit der Jahreslosung. Und ganz oft war es eben der Sturm, das Segelboot, das Boot, was in diesen Sturm gerät. Aber es ist eigentlich noch mal ein anderes Bild, was sich mit der Jahreslosung verbindet. Und das möchte ich euch gerne entfalten. Zwei Evangelien, die diese Geschichte aufgreifen. Das Markus-Evangelium, aus diesem Evangelium ist die Jahreslosung zitiert. Und ich lese uns noch mal das Matthäus-Evangelium zu Beginn, dass wir abgeholt werden, in welchem Geschichte, in welchem Kontext ruft denn nun dieser Vater, von dem wir eben schon gehört haben, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Und die Jünger erfahren in diesem Zusammenhang eine Form von öffentlicher Rüge, auch ziemlich barsch, wie man da Jesus auch verstehen kann. Und das hat etwas auch mit uns zu tun, wie Gott uns heute nochmal liebevoll und doch sehr klar herausfordert. Hören wir nochmal Matthäus 17, die Verse 14 bis 21. Und als sie zu der Volksmenge kamen, trat ein Mensch zu ihm und fiel vor ihm auf die Knie und sprach, Herr, erbarme dich meines Sohnes, denn er ist mondsüchtig und leidet arg. Denn oft fällt er ins Feuer und oft ins Wasser. Und ich brachte ihn zu deinen Jüngern, doch sie konnten ihn nicht heilen. Und im Vers 17, und das werden wir uns gleich anschauen, was Christus da eigentlich meint, sagt nun Jesus, und er antwortete und sprach, ungläubiges und verkehrtes Geschlecht. Also das war eine nicht gerade erwartete und im ersten Moment nicht gerade liebevolle Ansprache. Bis wann soll ich bei euch sein? Bis wann soll ich euch ertragen? Bringt ihn her. Und Jesus bedrohte ihn und der Dämon fuhr von ihm aus und von jener Stunde an war der Junge geheilt. Da traten die Jünger für sich allein zu Jesus und sprachen, warum haben wir ihn nicht austreiben können? Er aber spricht zu ihnen wegen eures Kleinglaubens, denn diese Art von Bindung, von Besessenheit, von Besetzung mit diesem unreinen Geist, denn diese Art fährt nur aus durch Gebet und Fasten. Und im Markus-Evangelium diese Geschichte eben nochmal, wo der Vater zu Jesus kommt und sagt, wenn es dir möglich ist, sagst du, entgegnet Jesus, für den, der glaubt, ist alles möglich. Da rief der Vater des Jungen, ich glaube, hilf mir heraus aus meinem Unglauben. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Ihr lieben Geschwister hier in Erding, für mich ist diese Jahreslosung deshalb nochmal so bedeutend und berührend, weil ich sie so seelsorgerlich finde, so lebensnah. Vielleicht kennt ihr auch diese Momente, diese kraftstrotzenden Glaubensmomente. Du bist irgendwo, vielleicht bei einer Freizeit, wo geistliches Leben nochmal ganz verdichtet ist. Oder du hast irgendwelche Momente, Gebetserhörungen, wo du sagst, jawohl, jetzt habe ich's. Jetzt ist mein Glaube so gestärkt. Jetzt ist mein Glaube unangreifbar. Und jetzt kann ich verkündigen, Christi Liebe in die Straßen predigen, was auch immer tun, ich bin neu erfüllt und nichts kann mich erschüttern. Und ähnlich wie in dieser Geschichte, wo die Jünger mit Jesus auf dem Berg der Verklärung waren, Johannes, Jakobus, Petrus, wo ja wirklich geistlich Dinge passiert sind. Sie hatten eine Begegnung mit Mose und Elias. Sie konnten den Herrn schauen. Und von diesem Berg der Verklärung, wo wir dann auch lesen, sie wollten dort Hütten bauen, also eigentlich nichts mehr sollte sie wegtreiben von dieser Glaubenserfahrung, kommen sie nun runter vom Berg der Verklärung genau in diese Herausforderung. Genau in diese Herausforderung, da ist ein Junge, da ist ein Sohn eines leidenden Vaters, der eine Bindung hat, der nicht frei leben kann, der ins Feuer und ins Wasser geworfen wird. Und dann plötzlich zu spüren, ja, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Professor Einstein soll mal zu Kardinal Faulhaber gesagt haben, Herr Kardinal, was würden Sie denn sagen, wenn ich Ihnen mathematisch beweisen könnte, dass Ihr Glaube falsch ist? Und dann krault sich der Kardinal so an seinem Kinn und sagt zu Professor Einstein, Herr Professor, einen Moment würde ich stutzen und dann würde ich mit großer Geduld und Liebe darauf warten, bis Sie Ihren Rechenfehler gefunden haben. Und wir merken, wie unser Glaube plötzlich doch wieder fragil ist, plötzlich doch wieder zerbrechlich. Wir haben schon so viel Glaubenserfahrung. Mein Leben besteht aus Wundern Gottes, wie er auch körperlich eingegriffen hat, mir Heilung geschenkt hat und. Und trotzdem kommen wir genau in diese zerbrechlichen Situationen, wo mir dieser Gebetsaufruf, diese Ansprache des Vaters an Christus so nahe ist. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Nach den Glaubenserfahrungen, nach den großen Dingen, wo wir vermeintlich meinen, jetzt sind wir fest, jetzt stehen wir stabil, kommt ganz oft die Herausforderung. Und wenn wir uns nun anschauen, was meint denn Jesus, wenn er seinen Jüngern sagt, ihr verkehrtes, ihr verdrehtes, ihr ungläubiges Geschlecht? Da müssen wir im Griechischen ein Wort erkennen, was uns nochmal heute auf eine Spur führen will. Im Griechischen heißt dieses Wort für verkehrt oder für verdreht ist das Wort für schielen. Du könntest das verdrehte, das verkehrte Geschlecht auch mit einem schielenden Geschlecht übersetzen. Und das finde ich ein sehr interessantes Bild, weil es nochmal auch das aufgreift, was wir schon gehört, gesungen haben, was gerade auch im Gebet formuliert wurde. Herr, wir schauen auf dich. Und Christus attackiert in einer guten Art und Weise seine Jünger mit dem Ausspruch, hey Leute, ihr schielt. Jetzt konnte ich euch noch nicht aufgrund der Abstandsregelungen so in die Augen schauen, vielleicht leidest du. Oder du, der du gerade zu Hause irgendwo am Stream sitzt, tatsächlich unter diesem körperlichen Gebrechen des Strabismus, dann fühl dich nicht gebrandmarkt, dann fühl dich nicht angeprangert, dann fühl dich nicht in besonderer Weise herausgerufen, sondern dieses geistliche Schielen geht dich und mich in gleicher Weise an. Da geht es nicht um das körperliche Schielen, sondern um das Schielen unserer geistlichen Augen mit einer ganz großen Anlehnung. Wenn du dir vorstellst, was passiert mit einem Menschen, der schielt, da ist ein Auge völlig in der Achse, ein Auge völlig zentriert auf etwas und das andere Auge kippt aus dieser Achse raus, zentriert und fokussiert nicht mehr genau. Und wenn du vor einem schielenden Menschen stehst, dann fragst du dich manchmal, schaut diese Person jetzt mich an oder schaut sie an mir vorbei? Und das, ihr Lieben, ist genau das, was sich unser Herr fragt, wenn er Alexander Rockstroh und vielleicht auch dich anschaut. Und die Jünger waren damals mit einem schielenden Blick unterwegs. Und deshalb hat Jesus ihnen seelsorgerlich, liebevoll, aber doch sehr klar auch mal aufgezeigt, hey, ihr lieben Jünger, ihr schielt gerade. Ein Auge glaubt, Ein Auge ist auf den Herrn fokussiert, auf den Anfänger und Vollender deines Glaubens, auf den Allmächtigen, der alle Dinge in seiner Hand hält. Und euer anderes Auge ist nicht weit, aber doch so weit rausgedreht, dass es andere Dinge in den Blick nimmt. Und offensichtlich ein Befund, warum die Jünger diese Bindung als solches nicht zur Freiheit führen konnten. Warum die Jünger, die mit Jesus unterwegs waren, total ein glaubendes Auge hatten, weil sie minütlich zuschauen konnten, was Christus getan hat. Und das andere Auge ist rausgedreht, vielleicht Menschenfurcht. Was nützt jetzt mein Gebet hier, wenn es dann am Ende nichts hilft? Wie stehe ich denn dann da? All diese Gedankenmuster, die uns ja manchmal so bekannt sind, die greift Jesus auf, indem er zu seinen Jüngern sagt, hey, ihr verdrehtes Geschlecht, ihr schielenden Brüder, ihr schielenden Schwestern. Und das, glaube ich, darf uns heute nochmal, auch wenn wir uns aufs Abendmahl vorbereiten, an den Punkt führen, zu prüfen, schaue ich gerade mit beiden Augen auf meinen Herrn, der schon so viel Gutes getan hat, der nicht zu spät kommt, dem mein ganzes Vertrauen gehören soll. Oder ist es doch so, und das muss ich bekennen, auch vor euch, wenn wir miteinander Abendmahl feiern, darf ich bekennen, ich habe manchmal einen Blick, der voll mit einem Auge auf Christus geht, der mit Jesus lebt, der einen dreieinigen Gott hat, mit dem ich schon so viel erlebt habe. Und das andere Auge schielt auf die Menschen. Was sagen denn nun die Menschen über mich? Allen alles recht machen, den Menschen gefallen wollen. Was auch immer sich dann für eine Kette an Haltungen dahinter verbirgt. Und Jesus würde heute zu mir auch in bestimmten Situationen sagen, du bist verdreht, du schielst. Du schaust auf Gott und auf der anderen Seite auf vermeintliche Lösungen. Das, was ich mir vielleicht selber schneller verspreche, wenn ich es gleich selber mache. Das, wo ich irgendwo in weltlichen Dingen meine Lösungen suche. Und das nimmt Christus in den Blick. In Psalm 32, Vers 8 lesen wir, ich will dich unterweisen, ich will dich mit meinen Augen leiten. Und ich will dir den rechten Weg zeigen. Und weißt du, wenn du dich danach sehnst, dass Gott dich mit seinen Augen leiten will, dass er dir den rechten Weg weisen will, dass er in Entscheidungen dein Ratgeber ist, dann habe ich einen coolen Tipp heute Morgen. Dann lasst uns mit beiden Augen diesen Herrn anschauen. Und dort, wo wir anfangen zu schielen, eine Korrektur vornehmen. Wenn Kinder schielen, dann gibt es einen ersten therapeutischen Ansatz, wie man dieses Schielen, diese Achsenungleichstellung behebt. Man klebt ein Auge zu. In aller Regel, und das ist das Interessante, klebt man das gesunde Auge zu. Und man macht es deshalb, um im Grunde das schielende Auge wieder in die Achse zu bringen, wieder zu trainieren, dass es gerade ausschaut. Und genau, ihr Lieben, das tut Gott in seiner Größe, in seiner Liebe, in seiner Allmacht, dass er uns manchmal dieses gesunde Auge erstmal verdeckt, um uns klarzumachen, wir schielen. Und das sind dann die Situationen, wo du meinst, hat Gott mich vergessen? Ich kann gerade Gottes Stimme nicht hören. Ich kann gerade Gottes Willen nicht erkennen. Wo ist denn Gott? Und dann kommt, hilf meinem Unglauben, was ist denn los? Und das sind diese Momente, wo Gott ja trotzdem da ist. Er verabschiedet sich nie und nimmer von dir. Er entzieht sich auf gar keinen Fall der Liebesbeziehung zu dir. Aber manchmal trainiert er uns, indem er uns auch das vermeintlich sehende Auge zuhält, um das schielende Auge zu trainieren und uns zu sagen, meine geliebte Tochter, mein geliebter Sohn, ich hätte so gerne Blickkontakt mit beiden deiner Augen. Und das ist die Therapie bei schielenden Patienten. Es gibt im Übrigen von diesen Augenpflastern alle möglichen Dekore. Bayern München, ich hoffe, ich habe das Richtige hier mitgebracht. Anderen Stellen muss ich Dortmund zeigen. Es soll dir in Erinnerung bleiben, dass Gott manchmal so ein Augenpflaster draufklebt, nicht um dir irgendwas vorzuenthalten, nicht um irgendwie zu demonstrieren, er ist gerade nicht sichtbar, er hat sich verabschiedet. Nein, es geht einzig und allein darum, das Schielen zu therapieren und das ungerade stehende Auge in eine Achse, in einen Fokus zu bringen. Ich glaube, wir brauchen einen Blick auf einen großen Gott und nicht so sehr auf große Probleme. Und wir lesen im 1. Johannes, was passiert, wenn wir den Fokus verlieren. Da lesen wir 1. Johannes 2, 15 bis 17. Liebt nicht die Welt noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt liebt, ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Denn alles, was in der Welt ist, die Begierde des Fleisches und, jetzt passt auf, jetzt kommt es wieder, und die Begierde der Augen, also das Schielen der Auge, was weggedreht ist in die vermeintlichen Lösungsansätze dieser Welt, und der Hochmut des Lebens ist nicht vom Vater, sondern ist von der Welt. Und die Welt vergeht und ihre Begierde. Wer aber den Willen Gottes tut, bleibt in Ewigkeit. Der gleiche Autor, der in seinem Evangelium diesen bekannten Satz, dieses bekannte Zitat, was so sehr im Grunde nochmal Gottes Liebe deutlich macht, auch ausspricht. Und es scheint manchmal so ein Widerspruch zu sein. Auf der einen Seite sagt er, liebt nicht diese Welt, und auf der anderen Seite berichtet er davon, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Was nun? Da ist ein Gott, der die Welt so unendlich liebt, dass er alles gibt. Und auf der anderen Seite schreibt er, liebt nicht diese Welt. Und ich glaube, es geht nicht darum, diese Welt, insofern diese Menschen, diese Schöpfung nicht zu lieben. Du darfst früh in aller Fröhlichkeit deine Rollläden hochmachen und dich an dieser Welt, an dieser Schöpfung freuen. Du darfst die Menschen lieb haben, auch wenn sie manchmal komisch sind, weil unser Herr diese Welt liebt. Es geht aber nochmal um das Schielen. Liebst du diese Welt, als dass du den Blick von deinem Herrn abwendest mit einem Auge und doch vermeintlich dir die Lösungen und die Attraktivität dieser Welt suchst? Und dann sagt Christus zu seinen Jüngern, ihr verdrehtes, ihr schielendes, ihr verkehrtes Geschlecht. Manche der Bindungen, manche der ausbleibenden Gebetserhörungen, manche der Freisetzungen, die nicht vonstatten gehen, hängt offensichtlich daran, dass wir uns nicht fokussieren. Epithymeia, das griechische Wort, was hier steht, wenn es um Begierde geht, Epithymeia, was ist im Epizentrum deiner Sehnsucht? Wonach streckst du dich heute Morgen aus? Mit beiden Augen. Was ist im Epizentrum deiner Begierde? Und um zum Ende zu kommen, möchte ich dir auch noch mal sagen, das ist gar nichts Neues. In diesem Dreiklang ging die ganze Geschichte mit der Menschheit schon los. Der Angriff auf die Fleischeslust, der Angriff auf die Augen und der Angriff auf den Hochmut. Du kannst die Geschichte mit Adam und Eva durchdeklinieren. Es waren drei Punkte, wo sie angegriffen wurden, und es waren genau diese drei. Und selbst unser Herr Jesus Christus wurde in diesem Dreiklang versucht. 40 Tage in der Wüste, wer hätte nicht großes Verständnis, dass da die Begierde des Leibes mal aufsteht und wenn der Teufel sagt, mach doch aus diesen Steinen Brot, dann kann man sich vorstellen, wenn man 40 Tage nichts gegessen hat, dass das durchaus eine Anfechtung ist. Aber Christus war mit beiden Augen fokussiert. Er war mit beiden Augen bei seinem Vater im Himmel. Oder der Teufel ihn auf die Höhe geführt, hat ihm alle Reiche der Welt gezeigt, die Begierde der Augen, schaust dir an, das könnte alles dir gehören, wenn du niederkniest und vor mir anbetest. Und auch da wieder die Versuchung, dass das Auge rauskippt, ja, und diese Reiche doch ganz schön attraktiv findet. Und Christus war wieder fokussiert. Er war im Wort Gottes. Er war mit beiden Augen in diesem liebevollen Blickkontakt. Und der Teufel führt auch Jesus auf die Zinne und sagt, spring runter, beweis deinen Glauben. Und auch da der Angriff auf den Hochmut. Du bist nicht der Erste und vermutlich nicht der Letzte, der in diesem Dreiklang auch immer wieder herausgefordert wird. Und wenn du dann auch betest, ich glaube, hilf meinem Unglauben, dann denk daran, dass Gott dich mit seinen Guten, mit beiden Augen leiten möchte. Er tut das, weil er die Beziehung so sehr mit dir liebt. Er tut das, weil er so gerne Blickkontakt mit dir hat. Er tut das, weil er so gerne dich auch bewahrt von all den falschen Blicken auf vermeintliche Lösungen. Und er tut es, weil er sich immer wieder als der vorstellen will, dem alle Ehre und jedes Vertrauen gebührt. Würde dich gerne zum Abschluss mit einem apostolischen Gebet auch segnen, was Paulus an die Epheser schreibt und wo es nochmal genau darum geht. Und wenn du Freude dazu hast und wenn es dir möglich ist, dann lass uns doch aufstehen, auch vor Gott und seinem Wort und nimm das nochmal auf, mach dein Herz auf, was Paulus an die Epheser spricht, das mag Gott heute ganz tief in dein Herz sprechen. Da heißt es in Epheser 1 in den Versen 18 und 19, er öffne euch die Augen des Herzens, damit ihr erkennt, was für eine Hoffnung Gott euch gegeben hat, als er euch berief, was für ein reiches und wunderbares Erbe er für die bereithält, die zu seinem heiligen Volk gehören. Und jetzt hör gut zu. Und mit was für einer überwältigend großen Kraft er unter uns, den Glaubenden, am Werk ist. Unter dir, unter euch. Es ist dieselbe gewaltige Stärke, mit der er am Werk war, als er Christus von den Toten auferweckte und ihm in der himmlischen Welt den Ehrenplatz an seiner rechten Seite gab. Darin möge ich dich segnen und Herr Jesus Christus, ich bete, dass du uns hilfst, auch aus diesen Schielen heraus mit beiden Augen dich anschauen, weil du uns mit deinen Augen leiten willst. Und das genießen wir, das brauchen wir. Wir verehren dich, Herr Jesus Christus. Amen.
Wir hoffen, die Predigt hat dir weitergeholfen. Unter www.efg-erding.de kannst du gerne einen Kommentar schreiben oder Fragen stellen. Wir antworten dir gerne. Gott segne dich.